Kopfzerbrechen. Herzlich willkommen zu Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag. Heute geht es inhaltlich um folgende zwei Fragen. Welche Vor- und Nachteile kann Pessimismus haben, wenn es um Schmerz geht? Und die zweite, welchen Zusammenhang gibt es zwischen meiner aktuellen Stimmung und meinem Blick auf die Vergangenheit? Lieber Alex, so wie immer bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich weiß jetzt nur, es geht irgendwie um Pessimismus und es geht um Schmerz. Welche Studie hast du gefunden und was wurde da rausgefunden?
Genau, ja, hallo liebe Ursula. Es geht darum, dass es eine sehr spannende Studie bzw. Untersuchung gibt, in dem man weibliche Teilnehmerinnen mit sogenannten TENS-Geräten ausgestattet hat. Das sind diese Geräte, die, glaube ich, viele von uns kennen, mit diesen kleinen Stromimpulsen, die man meistens so auf den Unterarmen klebt, mit denen man dann kleine Stromsignale schicken kann, die dann unter anderem bei einem gewissen Anstieg natürlich auch als schmerzhaft wahrgenommen werden können. Und in diesem Studiendesign hat man dann den Teilnehmerinnen vorab wir würden jetzt sagen Suggestionen gegeben. Das heißt, man hat gesagt, das bleibt gleich, beziehungsweise hat man auch gesagt, das wird jetzt von Runde zu Runde stärker. Und sehr, sehr spannend und ausschlaggebend war aber, dass vorab die Lebenseinstellung der Teilnehmerinnen untersucht wurde. Das heißt, man hat ihnen einen Fragebogen gegeben, um festzustellen, ob die Menschen eher pessimistisch sind oder eher Optimistinnen waren und sind, um das dann mit einfließen zu lassen. Und das spannende Ergebnis war dann, dass die Pessimistinnen, wenn wir es jetzt mal so nennen, also die Teilnehmerinnen, die das Ganze etwas mit einer negativen Erwartungshaltung angegangen sind, einen signifikant höheren Schmerzimpuls wahrgenommen haben. Das heißt, die haben mehr Schmerzen erlebt und beschrieben. Auch gerade natürlich dann bei der Suggestion, dass es nicht gleich bleibt, sondern dass es stärker wird, dass der Schmerz zunimmt, haben mehrere Teilnehmerinnen für sich wahrgenommen, dass das so ist. Ja, verglichen mit einer Placebo-Tens-Gerätgruppe, also da war das Gerät einfach nicht aufgedreht, beziehungsweise es hat sich nicht verstärkt im Impuls. Und das für mich Relevante oder das, was ich dann sehr spannend gefunden habe, ist, als man dann die Erwartungshaltung in eine andere Richtung gelenkt hat von den Teilnehmerinnen, also als man gesagt hat, es wird jetzt nicht stärker, beziehungsweise sie werden jetzt keinen Schmerz spüren, hat es bei denen, die sehr negativ ausgerichtet waren, auch den größten positiven Effekt bewirkt. Ja?
Ah, das klingt fast ein bisschen überraschend, oder?
Genau. Es ist sehr toll, weil man ja gerade so den sogenannten Pessimistinnen und Pessimisten immer nachsagt, na super, da gibt's nichts Gutes an dieser Haltung oder Einstellung. Und ich habe mir dann überlegt, auch so in Richtung unserer Podcast-Struktur, was kann das dann bedeuten für die eigene Praxis oder für die Arbeit mit Klientinnen und Klienten, ist es natürlich spannend, sich dann sehr auf diese Erwartungshaltung auch zu fokussieren und zu schauen, weil die Idee schon ist, dass gerade die Leute, die sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal suggestibel sind oder sehr viel, wie wir den Hypnosystemisch vielleicht sagen, viel Kompetenzen haben, Einladungen von außen mit Bildern und Sätzen für sich aufzugreifen und sich auch Dinge vorzustellen, auch einen Fokus aufzubauen, dass es gerade diese Gruppe auch ist, die dann mit positiven Ideen von uns aus, mit positiven Angeboten, vielleicht mit einem Richtungswechsel oder einer gewissen hoffnungsvollen Struktur in der Stunde auch am meisten profitieren. Also das sind die, die dann den größten Richtungswechsel hinlegen.
Ja. Das klingt jetzt in meinen Ohren auch ein bisschen so, gell, als würde das einfach in alle Richtungen gut funktionieren. Nämlich, dass man Dinge von außen, die vielleicht jemand sagt oder ich mir denke oder ich erwarte, dass das einfach in alle Richtungen gut geht. Also nicht nur in die negative mit der Erwartung, dass der Schmerz größer sein wird, sondern eben auch in die positive, so wie du es beschreibst.
Genau, also ganz vereinfacht ausgedrückt, ja, sehr simpel könnte man sagen oder so wie ich mir das erkläre sozusagen, es ist wie bei einem Pendel, ja, wenn jemand sehr intensiv negative Erwartungshaltung erzeugen kann, also einen sehr eingeengten Fokus auf Schmerz erleben, das wird jetzt schlimmer, das wird sicher nicht gut gehen, das kenne ich schon von früher, dann kann aber der Schwung in die andere Richtung auch sehr, sehr effizient stattfinden und dann geht es auch mal in die andere Richtung sehr intensiv. Das heißt, das sind dann meistens die Menschen, wenn man ihnen ein stimmiges, passendes Angebot macht, mal auf andere, auf Ausnahmen zu fokussieren oder eine gute Lösungsvision zu entwickeln, dann sind es genau die Leute, die am meisten davon profitieren. So würde ich die Studie für mich zum Beispiel halt nutzen oder auslegen.
Ja, würdest du sagen, in der Beobachtung auch mit Kollegen, Kolleginnen oder so, dass unsere Erwartungshaltung dann bei jemandem, der oder die sehr pessimistisch ist, vielleicht auch gar nicht so hoch ist, dass die Veränderung so groß sein kann? Ja, und dass es deshalb für uns auch so eine wichtige Info gerade ist.
Ja, genau. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil jetzt haben wir beschrieben, wie geht es den Leuten gegenüber von uns sozusagen, also wenn sie gegenüber sitzen. Und das alleine ist ja schon ganz toll, aber es beeinflusst ja natürlich auch uns. Und so wie du schon festgestellt hast, wir gehen ja natürlich auch, ob wir wollen oder nicht, mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Stunde, was so vielleicht unser Angebot, unsere Fähigkeiten angeht, wie die Stunde aber auch sein wird, aber vor allem auch, was die vielleicht die Kompetenzen und die Haltung unseres Gegenübers betrifft. Und ich würde jetzt mal deine Idee unterstützend sagen, dass es natürlich irgendwo sehr menschlich ist, dass wir, wenn wir mit Leuten arbeiten, die gerade einen sehr, sehr eingeengt negativen Fokus haben, uns sehr, sehr, sehr viel streckenweise vielleicht anstrengen müssen, da nicht mit reinzugehen und uns zu hypnotisieren sozusagen oder hypnotisieren zu lassen. Ja, es ist ja auch eine Einladung.
Dass wir uns nicht anstecken lassen.
Weil ja auch sozusagen die Klientin gegenüber, ob sie will oder nicht, ganz, ganz viel Einladungen sendet, die mit denen wir in Resonanz gehen können und uns dann vielleicht mal in der Stunde dabei erwischen, dass wir sagen, ja, das ist halt auch wirklich alles ziemlich schlecht. Ja? Und das wäre punktuell vielleicht nicht so dramatisch, aber sollte jetzt nicht die Haltung der Stunde prägen. Und da könnte diese Studie ansetzen, dass man vielleicht auch so in der professionellen Haltung so einen neuen Fokus entwickelt und sagt, hey, bei so viel Intensität, was so eine negative Erwartungshaltung betrifft, da wissen wir jetzt, dass auch positive Überraschungen, also der Fokus auf Dinge, die passiert sind, kleine Experimente, die man anbieten kann, genau bei dieser Person auch einen ganz, ganz großen Effekt haben.
Das heißt wirklich, dass wir auch so neue Gedanken entwickeln können in der Begleitung im Sinne von, okay, wenn es eben besonders eng ist oder besonders ein negativer Fokus auf die Sachen ist, dass dort auch besonders viel zu holen ist durch Interventionen, die wir dann setzen können.
Genau.
Würdest du da zustimmen?
Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und ein Beispiel, um das jetzt vielleicht ein bisschen zu stretchen, ich mache jetzt einen Spagat, aber ich mache es trotzdem, bei dem es mir sehr auffällt, ist zum Beispiel, wenn wir mit ängstlich definierten Klientinnen und Klienten arbeiten, die kommen und sagen, ich habe Angst, Störung und ich habe oft Panik, dann freue ich mich irgendwo auf professioneller Sicht immer ein bisschen für unsere Stunden, weil das immer die Leute sind oder sehr, sehr oft Leute sind, die extreme Kompetenzen besitzen, sich natürlich Dinge vorzustellen. Und gerade wenn man hypnotherapeutisch arbeitet, so wie wir beide, dann ist es natürlich, da weiß ich, da haben wir dann wie ein Buffet an Wahlmöglichkeiten, die wir den Leuten anbieten können. Diese Menschen können sehr gut imaginieren, das ist ja auch Fluch und Segen oft bei Angst erleben, können sich Dinge sehr bildhaft vorstellen und das wiederum kann man sehr, sehr gut und schnell nutzen, wenn man zum Beispiel dann eher hypnotherapeutisches Angebot den Leuten macht.
Ja, also. Ja, und ich glaube, also wenn ich dich richtig verstehe, Gell, ist es ja irgendwie auch so ein ganz, ganz hoffnunggebendes Ding gerade, das du da gerade präsentierst, im Sinne von, auch wenn ich sehr in so einer pessimistischen Haltung vielleicht mich fühle oder davon eingeengt bin oder so, dass aber da eigentlich der Weg raus gar nicht so kompliziert, schwer, langwierig sein müsste.
Genau.
Oder findest du das übertrieben?
Ja, ob es übertrieben ist, müssten wir dann wahrscheinlich die Klienten fragen. Aber es ist nein, auf jeden Fall. Also ich denke, unsere Grundhaltung ist sowieso, dass Dinge, die schon lang bestehen, deswegen nicht lange brauchen. Das ist ja auch gut bewiesen. Ja, also das gibt's jetzt ja nicht. Da gibt's aus meiner Sicht gibt's keine lineare Kausalität, dass man sagt, wenn etwas lange besteht, dann ist es besonders schwer und wird jetzt genauso lange brauchen und man kann es maximal nur ein bisschen verbessern. Da gibt's ja ganz gut Erfahrungen und auch Studien, die das ja widerlegen. Und von dem her kann man sich das schon erlauben, auch anzunehmen, dass man sagt, okay, super, wenn man das intensiv wahrnimmt, dann gibt's auch sehr viel zu holen an der positiven Seite. Also Hoffnung ist erwünscht und hat einen Effekt. Ja? Also sehr vereinfacht kann man sagen, wenn die Leute sich das sehr negativ vorstellen können, dann können sie sich Dinge dann auch, dann ziehen sie auch mit bei Gegenangeboten, so würde ich es formulieren, wenn man das therapeutisch macht.
Und da ist dann viel Bewegung drinnen und das kann dann oft offenbar, wenn ich dich richtig höre, schnell in eine gewünschte Richtung gehen auch.
Genau, genau. So will ich das machen. Mhm. Genau, jetzt wollte
genau, ich wollte gerade fragen. Mhm. Ja, genau. Sie liegt mir schon auf der Zunge, die Frage.
Ja, bitte.
Nämlich, wie würdest du es oder was draus nimmst du dir mit für den Alltag? So, weil wir ja nicht nur arbeitende Menschen sind, sondern auch Leute, die ganz normalen Alltag erleben und wir uns ja vorgenommen haben, das auch immer auf den Alltag runterzubrechen. Was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, also primär nehme ich mir mit, die eigene Haltung natürlich immer wieder zu reflektieren und zu beobachten. Man kann jetzt sagen, auf seine Metaebene zu gehen, also einfach aus der Vogelperspektive kurz aus sich rauszusteigen und sich vielleicht sogar im Alltag bei gewissen Situationen zu fragen, mit was rechne ich da jetzt? Was wird da passieren? Mhm. Ja, also egal, ob es jetzt ein Kongress ist, ein Vortrag, eine Therapiestunde, vielleicht aber auch im privaten Setting jetzt, wie gesagt, ein wichtigeres Gespräch, ein Event, das ansteht, dass man da genau beobachtet, welchen Zugang habe ich jetzt dazu? Also welche Haltung habe ich dazu? Was sage ich mir eigentlich? Also es sind ja so Selbsthypnosen, die man sich den ganzen Tag dann ganz gut selbst anbietet, unwillkürlich oft.
Ja, ohne zu wissen, dass wir gerade in der Selbsthypnose
genau.
sind, gell?
Das genau, passiert ja, das passiert ja super effizient so den ganzen Tag, ohne unserem aktiven Zutun sehr oft. Und meine Frage wäre dann so, mit was rechne ich? Was erwarte ich jetzt? Und dann die Frage, die ich persönlich dann immer sehr, sehr hilfreich finde, ist, kann ich das wissen? Ja, also kann ich das wirklich mit Sicherheit wissen oder ist es eine Annahme? Und welche Annahmen könnte ich noch treffen?
Du meinst auch so, ich ziehe mich selber am Schopf raus aus den negativen Gedanken quasi oder den negativen Vorstellungen.
Genau. Beziehungsweise ich kann ja ruhig drinbleiben. Sie haben ja auch manchmal Vorteile, aber es ist kann ja auch irgendwie ein vorsichtiger Anteil sein, dass ich da melde. Das ist wunderbar. Aber prinzipiell ist es, denke ich, hilfreich, immer mehr Wahlmöglichkeiten zu haben und dann eben so ein bisschen auf Abstand zu gehen und zu sagen, ah, okay, da habe ich jetzt eine unfassbar sichere Annahme. Ja, da, obwohl es in der Zukunft liegt, ja, und wir wissen ja leider oft nicht, was in Zukunft sein wird, habe ich eine unfassbar sichere Annahme und tue jetzt mal einfach so, als könnte ich die Zukunft sehen. Das wäre ja eine spannende Fähigkeit, würden wir alle Lotto spielen. Und das passiert ja dann oft auf natürlich vorhergegangenen Erfahrungen oder meistens halt Gefühlen. Und dann sage ich, nein, ich fühle mich so, also wird es ja so sein. Ja, ist jetzt ein weiteres spannendes Thema, müssen wir uns nicht verstricken, aber prinzipiell würde ich es den Leuten so anbieten oder auch für mich verwenden, dass ich sage, okay, ab und an, wenn ich merke, ich gehe in ein ich sage es immer so, in ein What-Ifen, also in so ein Was ist, wenn? Und das wird, und dann merkt man so eine verengte Überzeugung, na, das wird sicher furchtbar und das wird wehtun und das wird garantiert nichts, dass man da einfach sich selbst ein bisschen challenged und ganz, ganz leicht ein bisschen nervig hinterfragt und sagt, okay, spannend, wie weiß ich das eigentlich? Also kann ich das objektiv wissen? Mhm. Und das macht es ein bisschen auf im Idealfall. Und dann kann ich immer noch mit einer negativen Haltung reingehen, aber dann habe ich die Idee zumindest, dass das jetzt meine Haltung ist und keine Zukunftsvision beziehungsweise keine Vorausschau, wie es sein wird.
Absolut, weil die Kristallkugel haben wir ja alle nicht, gell, in die wir reinschauen könnten, um genau sicher wissen zu können, was die Zukunft jetzt wirklich bringen wird.
Genau, und das ist ja ganz oft sehr gut so.
Ja, genau. Und was ich mir noch denke, während ich dich so höre, ist, es ist eigentlich ganz cool, wenn ich dem Negativen auch irgendwie was anderes noch, also wenn ich da noch was ergänzen kann, was anderes dazu tut, dann habe ich nämlich, so wie du sagst, einfach mehr Möglichkeiten, wie ich auch über was Zukünftiges nachdenke.
Genau. Also das ist ja auch sehr therapeutisch, einfach zu sagen, es mag ja vielleicht auch eine gute Funktion haben und manchmal auch die richtige Haltung sein, aber eine Erhöhung von Wahlmöglichkeiten mindert in der Regel Leidensdruck, kann man sich ein bisschen mehr bewegen, wird man innerlich auch idealerweise spüren und dann kann man vielleicht mit der einen oder anderen Zukunftsvision auch ein bisschen, kann man es aufmachen und kann vielleicht ein bisschen mehr wählen.
Ja, auch super. Welche Vorstellung ich mich da jetzt gerade anschließe, oder?
Ja, oder auch einfach mehr bewusst werden, dass es nur eine Vorstellung ist. Ich meine, das ist, ja, also das hilft ja schon mal oft, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein sehr intensiver Kinofilm und ich gehe jetzt sicher davon aus und das kann ja wieder nichts werden. Aber im Endeffekt gut zu wissen, dass das jetzt eine verengte Sichtweise ist. Ja, und ich bin gespannt.
Genau, dass die Kurve raus gar nicht so groß ist, wie die Studie zeigt, offenbar.
Genau, so ist es. Ja, liebe Ursula, ich drehe jetzt einfach mal den Spieß um und würde an dieser Stelle auch dich gerne fragen, was du denn so mitgebracht hast heute.
Genau, also die Studie, die ich spannend fand in letzter Zeit, da geht es um meine aktuelle Stimmung und wie meine aktuelle Stimmung beeinflusst, wie ich meine Vergangenheit wahrnehme oder die Vergangenheit wahrnehme. Und da wollte man untersuchen, wie denn Menschen frühere Sachen bewerten, je nachdem, wie es ihnen gerade geht. Also gemacht hat man es in einem Experiment oder in mehreren Experimenten, wo die teilnehmenden Personen Gesichter gesehen haben, die sich verändert haben. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Gesicht gezeigt mit einem leichten Lächeln und danach mit einem neuen Gesichtsausdruck. Oder ein starkes Lächeln, danach ein neuer Gesichtsausdruck. Ein ärgerlicher Ausdruck, danach wieder ein neuer Gesichtsausdruck. Und danach sollten dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den ersten Gesichtsausdruck, den sie gesehen haben, bewerten. Und was sich da gezeigt hat, war, dass der letzte Gesichtsausdruck, den sie gesehen haben, dass der die Bewertung von dem ersten total gefärbt hat. Also wenn dieses letzte Gesicht ein positives, freundliches, lächelndes war, dann haben die Leute die vorherigen Ausdrücke oder den ersten auch positiver bewertet. Wenn aber das letzte Gesicht negativ war, wenn das ärgerlich oder wütend ausgeschaut hat oder so, dann haben sie die vorhergehenden Ausdrücke auch negativer bewertet. Und was die Studienautorinnen daraus so ein bisschen schließen, ist, dass Menschen, je nachdem, was gerade im Moment ist oder was sie eben als letztes wahrgenommen haben, dass das einen Einfluss drauf hat, wie sie vergangene Sachen beurteilen oder vergangene Emotionen bewerten. Also, dass das nicht komplett unabhängig ist von meiner aktuellen Stimmung, könnte man fast sagen, sondern dass die einen Einfluss drauf hat, wie ich frühere Sachen bewerte.
Spannend.
Fand ich auch.
Das heißt, es ist...
Ja, genau. Also man geht jetzt ein bisschen davon aus, dass aktuelle Gefühle wirklich färben, wie wir vergangene Emotionen erinnern oder bewerten. Und was ich mir denke für unsere Praxis ist, dass natürlich das Fein ist, wenn wir das präsent haben, weil das auch bedeutet, dass je nachdem, wie eine Person gerade bei uns ist und in welcher Stimmung die gerade ist oder ob da gerade was sehr Aufwühlendes gerade noch passiert ist am Tag davor oder am selben Tag oder ich weiß nicht was, ja, dass das einen Einfluss darauf hat, wie diese Person vergangene Sachen bewertet und sieht. Und ich glaube, dass das was sehr Hilfreiches sein kann, wenn ich mir dessen bewusst bin, weil einerseits würde ich dann sagen, ist es vielleicht auch ein Stückchen unser Job, natürlich diese gegenwärtige Stimmung zum Thema zu machen. Das tun wir, glaube ich, oft ohnehin, ja, aber auch noch einmal mit diesem Ding im Kopf, dass es die Sicht aufs Vergangene einfach verzerren kann. Das heißt, an diesem Zustand zu arbeiten oder, was ich auch spannend fände, über Vergangenes immer wieder auch, also zu reden und zu schauen, wie nimmt die Person das denn heute wahr, wie nimmt sie es in 2 Wochen wahr und welchen Einfluss hat es denn wirklich? Also auch um den Personen dann zu zeigen, hey, so wie es euch jetzt gerade geht, das hat einen Einfluss drauf, wie man auf die Vergangenheit schaut. Die ist nicht einfach so oder so, Punkt, sondern wie ich mich jetzt fühle, hat einen Einfluss drauf, wie ich sie sehe und wie ich sie bewerte.
Spannend, ja, und es unterstreicht ja auch ganz viel die aktuelle Gedächtnisforschung, von der gibt es ja ganz viele, die sich da in der Studie wahrscheinlich sehr gesehen fühlt, weil so wie du sagst, mir dazu einfällt, in meinem Gedächtnis, ja, quasi, dass du generell, also es ist ja, früher hat man sich das ja so vorgestellt, da ist ein kleines, ich übertreibe jetzt natürlich, aber da gibt es ein kleines Äffchen im Kopf und das holt dann irgendwie so in der Lade die Erinnerung aus vom Italienurlaub 1998 und im Endeffekt unterstreicht aber eine Studie wie deine dann, dass es ja so ist, dass wir in der Gegenwart im Endeffekt einen neuen Film anlegen. Also wir erzeugen ja im Endeffekt eine Erinnerung und die ist dann natürlich extremst geprägt durch eine gewisse Stimmungslage, weil wir ja die Erinnerung immer wieder da neu anreichern.
Ich könnte mir auch vorstellen, gell, dass es in der Paarbegleitung irgendwie was Wichtiges ist, dass wir auch den Paaren, die vielleicht bei uns sind, das zeigen. Ja, dass es einen Unterschied macht, wie unsere aktuelle Stimmung in der Paarbeziehung gerade ist, wie wir unsere gemeinsame Vergangenheit vielleicht betrachten, dass das durchaus einen Einfluss drauf hat und dass nicht alles nur, weil jetzt vielleicht eine krisenhafte Phase ist, schlecht gewesen sein muss davor, sondern dass man das durchaus ein bisschen aufdröseln kann. Ja, und den Blick auf die Vergangenheit wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, neutraler kriegen kann dadurch.
Ja, oder mehr Bewusstsein, dass man sie halt durch einen Filter sieht, oder? Das ist im Endeffekt, als hätte man halt eine Brille auf mit einer roten oder gelben Folie, dann sieht man halt alles gelb. Und das Wissen, dass man die aufhat, kann ja schon mal helfen. Und das ist sehr oft so, wenn du, ich weiß nicht, ob du das kennst aus deiner Arbeit, aber wenn man mit Paaren arbeitet, dass zum Beispiel dann irgendwie der letzte Urlaub noch vor der Trennung, der wird dann manchmal sehr, sehr desaströs erlebt und da war schon dann alles klar, dass es nicht mehr weitergeht. Und wenn die Paare dann vielleicht aber nach einiger Zeit wieder zueinander finden, dann wird der gleiche Urlaub manchmal hergenommen und wird dann als extremst bereichernd und schön erlebt. Und man fragt sich so im Zuhören natürlich dann, waren das die gleichen Urlaube, ja, oder die gleichen Menschen? Und das ist ein gutes Beispiel dann in dieser Studie, ja, dass man dann sagt, okay, es ist sehr, sehr oft extremst ganz gefärbt. Genau. Und immer war. Genau.
Es war immer so. Ja. Es war schon immer schlecht. Ja, da müssen wir wirklich vorsichtig sein, glaube ich, auch mit den Worten, mit diesen Immers. Das ist eh bekannt, gell, dass man da vorsichtig sein darf. Auch bei Vorwürfen oder so. Das war immer so. Das hast du immer so gemacht. Ja. Ich glaube, das ist auch für viele nichts Neues. Aber die Studie unterstreicht einfach wirklich noch einmal, dass wir überprüfen dürfen, wie geht's uns jetzt gerade. Und wenn ich etwas als sehr negativ bewerte aus der Vergangenheit, kann ich wirklich, weiß ich nicht, noch einmal drüber schlafen und schauen, wenn es mir morgen anders geht, wie sehe ich es denn dann?
Und aber auch die Wertschätzung dieser Erinnerung oder dieser Beschreibung einer Erinnerung gegenüber, weil ja die Leute das nicht bewusst machen. Also eine Erinnerung ist ja, das ist ja, die machen das ja nicht zu Fleiß, weil oft sind es ja sehr negativ gefärbte Erinnerungen, sondern wir würden das jetzt wahrscheinlich beschreiben als eine Art Teilamnesie. Also das ist ja auch in einer sehr eingeengten Haltung, wenn man sich depressiv erlebt oder sonstiges, sehr oft so. Da werden ja die Erinnerungen an Ausnahmen, an schöne Momente, die sind ja oft hier, aber die werden einfach nicht gefunden im Bewusstsein, die werden nicht gesehen. Und da kann so eine Studie wahrscheinlich auch ganz gut helfen, den Leuten das mal einfach zu erklären. Ja, also nur weil man es nicht sieht, ist es nicht da. Ohne dass man aber natürlich das vielleicht übertreibt und dann in eine zu positive Haltung geht, weil dann fühlen sich die Leute wahrscheinlich nicht mehr sehr
abgeholt. Absolut, also das soll jetzt auch nicht heißen, irgendwie so zu tun, als gäbe es keine schwierigen Erfahrungen, die wir gemacht haben oder so, gell?
Oder als wären sie nicht echt.
Das ist, glaube ich, die Gefahr dann manchmal. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Sondern einfach nur, dass wir es als einen Faktor im Kopf haben, dass eben unser Jetzt unseren Blick auf die Vergangenheit auch färbt oder dass sie einen Einfluss drauf hat. Absolut.
Und jetzt bist du ja im Schreiben ganz gut, und ohne dass wir das jetzt abgesprochen hätten, aber nur weil es mich interessiert, gäbe es irgendwas, was du so in deiner Praxis dann anbieten würdest, um das irgendwie gut umzusetzen im Hypnowriting, oder sagst du, ja, gibt's sicher, aber müsste ich mir jetzt länger überlegen?
Ja, bin ich relativ spontan und das habe ich mir eh schon überlegt. Also es gibt auf jeden Fall ganz schöne Techniken im Hypnowriting zum Beispiel, wo man mit einer Trance-Reise arbeiten und eine alte Situation zum Beispiel aus einer anderen Perspektive betrachten. Also wirklich so ein Rausgehen schaffen, eine Distanz schaffen. Also ich bin gerade noch selber im Auto am Steuer gesessen und sehe nur durch die Windschutzscheibe. Und durch die Vorstellung gehe ich aber raus und schaue mir zu, während ich dieses Auto steuere. Das kann einen ganz starken Effekt haben, wie ich auf Dinge sehe. Also das meint jetzt nicht wirklich die Autofahrt, sondern das meint, ich gehe raus und schaue zum Beispiel, indem ich mir vorstelle, ich bin ein Käfer an der Wand und habe die Situation mitgekriegt und schreibe aus der Sicht des Käfers auf, wie ich diese Situation mitbekommen habe. Ja, weil es deutlich neutraler wird, als wenn ich mittendrin bin und es erlebe. Und was ich auch ganz oft mache, ist, dass ich wirklich auch zum Beispiel in der Paarbegleitung, dass ich die Einheiten beginne mit einem Schreibprozess, wo es einfach nur mal darum geht, dass das, was einen gerade beschäftigt, aufs Papier fließen darf. Ja, weil wir wissen, da passiert viel Regulation im Schreiben, einfach nur dadurch, dass ich die Technik des Schreibens verwende. Und dann haben die Leute meistens auch schon sind in einem besseren Zustand oder einem kräftigeren Zustand, einem stabileren Zustand, wenn es dann um inhaltliche Dinge geht. Ja, also manchmal so einen Schreibprozess einfach vorzulagern, indem es inhaltlich jetzt gar nicht um unsere Ziele geht oder so, sondern einfach nur, damit ich in einem guten Zustand sein kann, wenn es dann um die inhaltlichen Dinge geht. Das hat sich in meiner Praxis als sehr hilfreich und praktikabel erwiesen.
Toll, das heißt, das eine, was du jetzt gesagt hast, wäre dann so in der Art mal in einen guten Zustand reinfinden und alles, was da ist und mal gesehen oder gehört werden muss, mal, ich sage jetzt mal, rauszuschreiben. Und das Käferbeispiel, das ich ja sehr cool finde, ist so, ja schon, gell? Also wer wollte nicht mal aus Sicht eines Käfers schreiben? Also das wäre dann so eine sehr schöne Dissoziationsintervention eigentlich, oder?
Genau,
also so
ein bisschen die Perspektive verändern, Distanz schaffen, von außen drauf schauen, genau. Und im Hypnowriting machen wir es halt so, dass das wirklich so eine angeleitete Trance-Reise zuerst ist und dann geht es in den Schreibprozess, wo sich es dann auch anfühlt, es wird die Hand wie von selbst schreiben und dann ist es oft sehr, sehr spannend, was da rauskommt. Was ich zum anderen Schreiben noch sagen möchte, auch weil ich gesagt habe, in ein paar Settings mache ich das ganz gerne. dieser Text ist dann auch wirklich nur für die Leute. Der wird weder vorgelesen noch sonst irgendwas, gell? Da geht es wirklich nur darum, dass ich in einen guten Zustand komme und das Schreiben dafür verwende, ja, damit das gut gelingen kann.
Ja, macht Sinn. Okay, und jetzt wäre es ja noch spannend, das Ganze auch, wie gesagt, so für den Alltag irgendwie zu integrieren oder zu nutzen. Ja, jetzt, was wäre aus deiner Sicht denn so eine Möglichkeit, das Ganze für sich selbst so im Privaten oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie könnte man diese Erkenntnisse umsetzen?
Also ich habe mich selber ertappt dabei, dass seit ich die Studie gefunden habe oder sie mir begegnet ist, ich mich selber manchmal an der Nase genommen habe, gell, wenn ich nachgedacht habe oder mit wem geredet habe über bestimmte Erlebnisse, Erfahrungen oder Sonstiges und tatsächlich ein bisschen probiert habe, mal drüber zu schlafen und am nächsten Tag das noch einmal zu betrachten. Das kann tatsächlich eine sehr, sehr interessante Erfahrung sein. Das mache ich jetzt natürlich auch nicht immer. Das wäre auch ein bisschen überfordernd, wenn man das tut. Und was ich jetzt aus weiblicher Perspektive auch anmerken möchte, unsere Stimmung ist oft auch von Hormonen irgendwie geprägt. Oder Frauen im Zyklus, manche kennen es besser, manche ein bisschen weniger. Es gibt Tage, da ist unsere Laune irgendwie ein bisschen beeinflusst und manchmal wissen wir nicht, wieso das so ist. Und es hat vielleicht überhaupt nichts mit uns und mit dem Alltag oder mit den Dingen, die gerade passieren oder nicht passieren, zu tun, sondern es hat irgendwie biologische Zyklusgründe. Und da habe ich mir angewöhnt, wirklich es auszusitzen, mir zu sagen, und morgen ist wieder besser und da quasi einfach ein bisschen durchzutauchen. Also auch das finde ich sehr hilfreich, auch einmal zu sagen, okay, heute sehe ich so, heute ist es so, es liegt an dem oder dem oder dem und morgen könnte es wieder besser sein.
Mhm. Aber es wäre wieder so in die Richtung, gut, mir ist jetzt bewusst, ich habe eine Brille mit Filter auf und die kann ich vielleicht die nächsten 1-2 Tage nicht so gut abnehmen oder nicht so oft. Das ist vielleicht auch hormonell bedingt, aber das Wissen, dass ich durch einen Filter sehe, kann die Dinge, kann es trotzdem
absolut
erleichtern.
Also ich finde es total praktikabel für mich jedenfalls. Muss auch nicht für alles so sein. Aber ja, dieses Wissen, okay, heute sehe ich es durch die Brille und morgen habe ich die Brille vielleicht nicht mehr auf oder sie hat eine andere Farbe, die ich die Welt wieder sehe, hat für mich was sehr Hilfreiches.
Es gibt ja auch dieses schöne Zitat, und ich weiß nicht von wem natürlich, aber so wer ein Warum hat, der trägt fast jedes Wie. Es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wenn man es zuordnen kann und sagt, okay, das ist jetzt mein Körper und jetzt sehe ich es vielleicht besonders intensiv und ich sehe aber auch, es geht dann vorüber, das kann ich mir als sehr, sehr hilfreich vorstellen. Ja, super.
Gut. Lieber Alex, ich glaube, wir sind am Ende für heute. Es war wieder sehr spannend und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, oder?
Ja, ich sag danke. Genau, war super und freue mich ebenfalls. Ja.
Vielen Dank fürs
Zuhören.
Genau. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Kopfzerbrechen.